einfach zu sagen, lass die Wirtschaft wirtschaften. Wir setzen einen klaren, großen Rahmen und versuchen nicht so kleinteilig den Alltag der Unternehmer und der Unternehmerinnen zu bestimmen.
Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast mit Frank Ahnefeld.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute zu Gast Sula Lockel. Sula Lockel ist die Geschäftsführerin des VCI Hessen, des Verband Chemische Industrie. Herzlich willkommen, liebe Frau Lockel.
Vielen Dank.
Ja, liebe Frau Lockel, man kennt Sie als Geschäftsführerin des VCI, als Verbandsvertreterin, man kennt Sie als Lobbyistin, aber wir wollen Sie natürlich auch persönlich kennenlernen. Sie sind verheiratet, Sie haben zwei erwachsene Söhne und Sie haben vor vielen Jahren in London studiert. Sie sind jetzt seit letztem November Geschäftsführerin des VCIs, waren aber davor 12 Jahre, wenn ich richtig gelesen habe, beim VCI.
Ganz richtig. Ich bin jetzt seit 12 Jahren dabei und über die Gesundheitspolitik eigentlich zum Chemieverband gekommen.
Wir machen immer so eine kleine persönliche Fragerunde zu Beginn, um Sie einfach auch kennenzulernen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie auf die Fragen kurz antworten. Mein größtes Laster ist?
Manchmal ungeduldig zu sein.
Darauf reagiere ich allergisch.
Tja, Allergien habe ich bei mir noch nicht festgestellt. Vielleicht Ignoranz.
Das kann niemand so gut wie ich.
Tja.
Sie dürfen sich loben.
Ich kann ganz gut komplexe Zusammenhänge schnell und übersichtlich zusammenfassen.
Für Ihre Tätigkeit sicherlich eine wichtige Voraussetzung. Richtig gut entspanne ich, wenn
ich beim Skifahren auf einer leeren Piste bei hervorragendem Schnee meine Kurven ziehen kann.
Snowboard oder Carving-Ski?
Carving-Ski.
Carving-Ski. Wenn ich nicht Geschäftsführerin des VCI wäre, wäre ich
gerne immer noch pharmazeutische Unternehmerin.
Gar nicht witzig, finde ich,
wenn man zu hämisch über andere lacht.
In meinem Jugendzimmer hing ein Poster von
ich hätte jetzt gerne gesagt Sade, da hatte ich aber nur Platten. Es war tatsächlich ein Poster von Village People.
Village People?
Ja. Ja.
Die sind ja auch wieder in aller Munde. Diese Persönlichkeit bewundere ich.
Es gibt verschiedene tatsächlich. Es gibt nicht die eine Person, die ich insgesamt bewundere. Es gibt eher mehrere Personen, die ich für einzelne Fähigkeiten bewundere.
Haben Sie zwei Beispiele?
Christine Lagarde, die sich in stürmischen Zeiten immer mit einer besonderen Kompetenz, Eleganz und Grandezza behauptet.
Die Präsidentin der EZB.
Vielleicht auch gestern habe ich einen sehr, sehr schönen Podcast mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann gehört, die mit, aus meiner Sicht, ebenfalls mit viel Kompetenz und viel Humor sich dieser komplexen politischen Lage stellt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Es gibt so einige, die dann nie insgesamt als Person jetzt wie so ein Vorbild funktionieren für mich, die aber mir Kraft geben oder auch mal eine Leitlinie aufzeigen.
Schön. Auf meiner Playlist, wenn Sie denn eine haben, ganz oben steht
eher so kein einzelnes Lied, sondern eher so eine Stimmung, so ein Mellow House Dance, würde ich sagen.
Okay. Der Titel meiner Autobiografie würde lauten
Glaub an dich, dann kommst du weit.
Meiner Meinung nach völlig überbewertet ist
Social Media.
Sind Sie auf Social Media vertreten? Haben Sie Accounts?
Ja, das habe ich. Ich bin auf LinkedIn. Das schätze ich insofern, dass man sehr gut erkennt, wer zu welchen Themen unterwegs ist. Ist allerdings auch wahnsinnig überladen, weil es immer heißt Algorithmus und man muss pro Woche X posten. Da wird dann viel langweiliger Mist gepostet, sag ich mal. Aber es sind auch sehr viele interessante Sachen dabei. man sieht, wie Leute oder Firmen unterwegs sind. Das finde ich sehr, sehr schön. Das hilft mir bei meiner Arbeit. Ich bin dort auch unterwegs, verlinke mich, vernetze mich dort gerne. Auf Instagram bin ich privat, allerdings sehe ich das auch schon kritisch, weil das einen immer sehr absorbiert, unnötigerweise. Man wird dadurch nicht reicher. Ansonsten meide ich eigentlich die anderen Social-Media-Kanäle aus verschiedensten Gründen.
Mhm. Mein Lieblingsort ist?
Ein Haus im Schnee vorm Kamin.
Meine Lieblingspodcasts sind?
Der Podcast von Engelhardt ist sehr, sehr schön. Den habe ich jetzt kennengelernt. Das finde ich wunderbar. Ich höre zu politischen Themen sehr gerne The Pioneer. Da gibt es verschiedene Formate. Nicht alle gefallen mir da, aber viele von denen. Und es gibt auch den Table Media Podcast. Den höre ich wahnsinnig gerne. Da ist ja auch ein Redakteur gewechselt von der einen zur anderen Plattform. Dem bin ich quasi gefolgt und den finde ich wunderbar.
Sie sprechen von Herrn Broker.
Genau.
Ja, höre ich auch gerne. Ja. Ja, liebe Frau Lockel, wir haben Sie nicht ohne Grund heute in unser kleines, gemütliches Podcast-Studio hier in Niederdorf-Velden eingeladen. In 2,5 Wochen, am 23. Februar, sind über 60 Millionen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen, eine vorgezogene Bundestagswahl, nachdem die Ampel aus SPD, Grünen und FDP ja krachend gescheitert ist. Vielleicht sagen Sie uns kurz, wie bewerten Sie diese 3 Jahre Ampel, die ja mit großer Euphorie und Hoffnung gestartet ist? Wie bewerten Sie die 3 Jahre?
Ja, zunächst habe ich großen Respekt davor, dass diese 30 zusammengefunden haben, weil wir wissen, das ist nicht einfach. Das war jetzt auch erstmalig, dass sich 3 zusammenfinden mussten. Bisher konnten wir immer noch aufgrund der Wahlergebnisse mit 2 Parteienkonstellationen in Regierungen hineingehen. Das ist heute nicht mehr möglich, aktuell nicht mehr möglich. Das heißt, es ist schwierig und es war ein neues Feld. Ich glaube, alle von den 3 wären auch lieber zu zweit unterwegs gewesen. Also sie haben die Herausforderung angenommen, die die Bürger, die Wähler ihnen gestellt haben und sind da, glaube ich, guten Mutes reingegangen. Die Probleme, die dann kamen, die Herausforderungen, die dann kamen, waren nicht absehbar zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und da geht es jetzt los, sich zu überlegen, sind dann vielleicht Fehler entstanden, die man hätte vermeiden können? Krisenbewältigung, finde ich, wurde ganz gut gemacht in der Dreierkonstellation zunächst. Irgendwann fing man an, über Streit und Richtung sich auseinanderzusetzen. Die Finanzierung wurde problematisch. Die einen sagten mehr Schulden, die anderen sagten nö. Ich verstehe das Problem. Ich verstehe auch, dass man sagt, man möchte nicht mehr Schulden machen, weil die Frage ist ja, wer zahlt sie zurück? Ich verstehe auch, wenn man sagt, wir können nicht mehr so viel Rente zahlen, weil die, die sie aktuell zahlen, werden die dann irgendwann nicht mehr bekommen. Es gibt da Probleme, die müssen adressiert werden. Das finde ich bei der FDP wiederum ganz gut, dass die das gemacht haben. Das fand ich dann unfair, sozusagen die Probleme nicht als Probleme zu akzeptieren und zu diskutieren, sondern zu behaupten, das wäre jetzt etwas, was die FDP hier, der kleine, nervige Partner, irgendwie anbringt. Und wo sie nur Streit wollen und nur querulatorisch sein wollen. Also das fand ich ein bisschen ungerecht, sag ich mal, von den 2 anderen Parteien. Allerdings hat die FDP da vielleicht auch an manchen Stellen, wir haben das gehört mit D-Day etc., große Fehler gemacht.
Jetzt wird, wie gesagt, am 23. neu gewählt, der 20. Bundestag. Übrigens ein stark verkleinerter Bundestag. Haben wir jetzt noch 733 Abgeordnete. Wird es im neuen Bundestag nur noch 630 geben? Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Signal, auch was die Arbeitsfähigkeit des Parlaments angeht. Aber was erhoffen Sie sich, was erwarten Sie von dieser Bundestagswahl und von dieser neuen Regierung? Sie sind mit die wichtigste Verbandsvertreterin hier in Hessen. Sie sprechen viel mit der Politik, Sie haben sehr enge Kontakte in die Politik, um die Interessen der chemischen und der Pharmaindustrie hier zu vertreten. Was erwarten Sie sich?
Also erstmal zunächst vielen Dank, dass Sie mich hier so, meine Relevanz hier so herausstreichen. Ich würde sagen, ich bin eher eine Figur im Netzwerk hier in Hessen. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verbändenetzwerk. wir konzentrieren uns alle auf unsere Stärken und helfen uns dadurch jeweils ganz gut weiter, denke ich mal. Unsere Rolle sehe ich darin, Politik tatsächlich auch nicht aufzuklären, wäre jetzt ein bisschen von oben herab gesprochen, das meine ich auch nicht, sondern über die Auswirkungen von Politikentscheidungen auf die Wirtschaft aufzuklären. Vielleicht sowas in der Richtung könnte man sagen. Was erwarte ich mir von dieser Wahl? Ich habe ein bisschen Sorge tatsächlich, ob des Ausganges. Ich weiß, dass es wieder nicht zu irgendeiner Zweierkonstellation reichen wird, weil die zwei, die vermutlich miteinander eine Mehrheit hätten, nicht miteinander arbeiten werden, was ich verstehe und was ich auch richtig finde. Aber eine erneute Dreierkonstellation wird es nicht leichter machen. Und die Herausforderungen sind auch nicht kleiner geworden, die sind größer geworden. Wir haben das mitbekommen in Rezessionen, das ist jetzt auch nichts, wo die Ampel Deutschland ins Verderben gerissen hat, sondern das ist etwas, was sich von langer Hand angekündigt hat, was durch die Krisen sicherlich verstärkt wurde. Und meine Hoffnung ist, egal wer sich da jetzt zusammenrauft, dass wir schon einen ganz starken wirtschaftspolitischen Kompass haben. Und dass wir die Probleme, die wir jetzt aktuell in Deutschland haben bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit, dass wir die angehen und dass wir da auch schnell sind und dass wir da uns nicht verstecken hinter, ach, das ist jetzt sehr kompliziert und das ist jetzt Europa und das wird ja in Europa entschieden und da können wir in Deutschland eigentlich gar nichts dazu beitragen. Das dürfen wir nicht machen. Das ist vielleicht etwas, was, wo wir alle so entsetzt nach Amerika gucken und sagen, oh, der Trump, wie der auftritt, das ist ja unfassbar, ist auch wirklich sehr, sehr schräg. Aber was richtig ist, ist, dass man nicht sagt, da können wir nichts ändern. Wir müssen was ändern. Und ich glaube, wir wissen auch, was wir ändern müssen. Wir müssen nur den Mut haben, es auch umzusetzen und auch als Deutschland in Europa dafür entsprechend stark einzutreten.
Wenn Sie jetzt gefragt werden würden, ganz konkret, was sind die 3, 4 wichtigsten Forderungen, Reformen, Maßnahmen für die nächste Legislaturperiode? Was ist notwendig, um die chemische Industrie zukunftsfähig zu halten?
Es liegen einige Empfehlungen, Forderungen auf dem Tisch. Der VCI, unser Bundesverband, hat die gemeinsam mit seinen Gremien, mit seinem Präsidium aufgestellt und die sind sehr konsistent und sehr gut nachvollziehbar. Wir haben in unserer Industrie, die nicht insgesamt energieintensiv ist, aber wo viele energieintensive Unternehmen mit dabei sind, haben wir natürlich ein großes Problem bei den Strompreisen, bei den Energiepreisen. Die sind international nicht konkurrenzfähig und die führen natürlich dann dazu, dass wir nicht erwarten können, dass Investitionen in der Industrie hier in Deutschland, vielleicht sogar in Europa stattfinden. Es ist aber tatsächlich so, dass wir auch, wenn wir jetzt nicht global schauen, sondern nur auf Europa schauen, auch in Deutschland die schlechtesten Energiepreise haben. Und die hatten wir auch schon vor dem Angriffskrieg Russland-Ukraine. Die lassen sich auch nicht nur von der Strompreisbörse ablesen, sondern da kommen eben entsprechend Steuern und Abgaben mit drauf. Wir haben einen sehr teuren Zertifikatehandel, der da mitspielt. Und da müssen wir einfach schauen, wollen wir das? Können wir sozusagen auf der einen Seite sagen, wir wollen Investitionen in Deutschland, sagen wir, wir wollen teilweise auch Produktion, pharmazeutische Produktion zurückholen, setze ich ein großes Fragezeichen. Wenn wir aber hier so wenig konkurrenzfähig sind, das können wir nicht wirklich erwarten. Und da müssen wir ran. Also wir müssen an die Energiepreise ran, um unsere Industrie für Deutschland, Europa zu begeistern. Weitere Aspekte sind sicherlich zu schauen, wie kann ich Innovationen schneller und besser möglich machen. Im Moment ist es so, dass wir uns sehr stark darauf fokussieren und konzentrieren, wie wir die Dinge, die wir tun, organisieren. Und das führt zu wahnsinnig viel Bürokratie. Und wir reden schon immer, also wenn Sie 20 Jahre zurückgehen und schauen, heißt es immer, wir haben zu viel Bürokratie. Heißt aber nicht, dass das nicht stimmt, sondern dass es eigentlich immer noch so ist und dass es sogar mehr wird. Und wir müssen einfach hier schauen, was ist notwendig Und was ist einfach nur, weil noch jemand drüber nachgedacht hat und sich überlegt hat, wie man es vielleicht doch noch besser regulieren kann oder wo man vielleicht auch noch mal ein Formular ausfüllen kann. Wir leben das als Bürger und ärgern uns schon manchmal wie verrückt. Aber die Unternehmen tun mehr als sich nur ärgern. Die überlegen sich halt auch wirklich, wo gehe ich hin.
Aber was können wir da tun? Es ist eine Never-Ending-Story, ja. Bürokratieabbau. Seit 20 Jahren bei jeder Bundestagswahl höre ich Bürokratieabbau. Ja. Fordert ja jeder. Das ist wie mit Tempo 120 auf den Autobahnen. Es kommt in regelmäßigen Abständen alle 4 Jahre diese Diskussion. Und ändern tut sich gar nichts.
Das ist wirklich tragisch und so empfinde ich das auch. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich beharrlich dranbleiben. Und wenn ich da jetzt mal für Hessen sprechen kann, wir haben verschiedene Initiativen in Hessen mit der hessischen Landesregierung. Das ist einmal das Bündnis gegen Bürokratie, verankert bei unserem Europa- und Entbürokratisierungsminister Manfred Penz. Da sind viele Menschen dran, die bemühen sich wirklich. Wir kämmen im Moment aktuell unsere Industrien durch nach ganz konkreten Beispielen, gehen denen auf den Grund, sagen, wo kommt das eigentlich her? Welche Verordnung steht dahinter? Welche Notwendigkeit steht dahinter? Und versuchen tatsächlich Schritt für Schritt aus Hessen heraus, das ist jetzt vielleicht goldig oder drollig, aber tatsächlich aus Hessen heraus schon mal zu schauen, wo können wir denn Dinge vereinfachen? Und genau das Gleiche wollen wir aus Hessen heraus auch im Bund tun. Da gibt es das Sounding Board für die Wirtschaft, startet gerade in der hessischen Landesvertretung in Brüssel, weil wir sagen, es kann ja nicht sein, dass wir immer nur sagen, es kommt aus Europa, es kommt von hier, es kommt aus dem Bund, sondern man muss sich überlegen, was können wir denn dazu beitragen? Und vielleicht, wenn das jeder Einzelne täte und wenn wir auch in Europa dafür werben könnten, eine gewisse Trendwende einzuläuten, zu sagen, nicht was können wir mehr regulieren, sondern wo können wir Regulierung rausnehmen? Wo können wir sagen, die Gesetzeslage ist da klar, die Notwendigkeiten sind da klar und wir setzen eher Anreize? Also einfach zu sagen, lass die Wirtschaft wirtschaften. Wir setzen einen klaren, großen Rahmen und versuchen nicht so kleinteilig den Alltag der Unternehmer und der Unternehmerinnen zu bestimmen. Ich glaube, das würde funktionieren. Das ist jetzt sehr, klingt jetzt erstmal sehr pauschal, aber da liegen schon auch Überlegungen vor, zu sagen, auf was könnten wir eigentlich verzichten? Und dieses Europa soll uns ja stärker machen. Manchmal schwächt es uns. Weil wir nicht nur Europa haben, sondern weil wir auch die Nationalstaaten haben und weil dann plötzlich doppelte Regulierung da ist. Wir haben das festgestellt jetzt beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, langer Name, ist genauso langatmig sozusagen in der Umsetzung. Wir hatten erst ein deutsches Gesetz, weil die Deutschen sagten, da müssen wir jetzt voran. Dann kam das Europäische, dann war das Europäische in Teilen einfacher umzusetzen als das Deutsche. Jetzt können wir aber von dem Deutschen gar nicht mehr runter, weil es gibt das sogenannte Verschlechterungsverbot. Und wir können nicht sagen, ach, wir ziehen jetzt diese eine Formulierung zurück oder diese eine Verordnung und ersetzen die durch die entspanntere, sag ich mal, aus Europa, weil das eine Verschlechterung darstellen würde. Und da diskutieren die Juristen sich gerade die Köpfe heiß, wie man die Kuh vom Eis kriegt. Aber man sieht, zu viel Aktionismus ist da auch falsch an dieser Stelle. Also manchmal brauchen die Dinge einfach länger und werden dann aber besser, als wenn jetzt jeder einzelne Nationalstaat noch versucht, irgendwie sich schnell auch noch was dazu auszudenken.
Also ich freue mich über Ihren Optimismus und finde es auch wirklich schön, dass Sie nicht aufgegeben haben. Und Sie haben jetzt so ein paar Schritte aufgezeigt, wo man ja auch sieht, es passiert etwas, es kann etwas passieren. Sicherlich sind das immer kleine Schritte. Mhm. Ich denke mal zurück, wir hatten ja Entbürokratisierungsbeauftragte auf Bundesebene, auf Europaebene. Edmund Stoiber war nach seiner Zeit von Gerhard Schröder zum Entbürokratisierungsbeauftragten groß ausgerufen worden. Und deswegen spreche ich es an, weil ich denke, es geht zu langsam, aber das haben Sie ja auch gesagt.
Es ist so, ja. Ich gebe Ihnen recht, aber wir geben nicht auf.
Ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz. Ja. Sie vertreten die chemische Industrie, damit auch die Pharmabranche hier in Hessen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, mal darauf hinzuweisen, welchen Stellenwert diese Branche hat. Das ist eine ganz wichtige Branche ein ganz wichtiges Standbein, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern natürlich auch in Hessen. Ich habe mir auch mal die Zahlen angeschaut, was so der Pharmamarkt umsetzt. Es waren im Jahr 23 fast 60 Milliarden Umsatz. Wenn man dann die gesamte Gesundheitswirtschaft nimmt, dann reden wir von 435 Milliarden. Das sind, spricht 11,5% des Bruttoinlandsproduktes. Also eine ganz wichtige Branche, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Wo sehen Sie jetzt, wenn die neue Regierung am 24. April dann versucht, eine Mehrheit zu finden, das dauert ja auch mal ein paar Tage nach der Bundestagswahl, was sind aus Ihrer Sicht die ersten Schritte in der Wirtschaftspolitik, in der Standortpolitik? Was erwarten Sie sich von dem neuen Bundeswirtschaftsminister oder vielleicht ja auch Bundeswirtschaftsministerin?
Ja, also, wenn ich noch mal ein paar Hessen-Zahlen ergänzen darf dazu, gerne, bevor ich Ihre Frage beantworte. Also die chemisch-pharmazeutische Industrie ist in Hessen industrieller Arbeitgeber Nummer 1. Ist vielleicht auch ganz interessant, mhm, mal zu hören. Man würde vielleicht an Automobile oder irgendwas in der Richtung denken. Nein, es ist tatsächlich die Chemie- und pharmazeutische Industrie. Also die Unternehmen haben einen Umsatz von 31 Milliarden Euro. Leider rückläufig im letzten Jahr, aber aufgrund der Krisen, glaube ich, kann man sagen, stand Hessen noch ganz gut da, weil der Umsatz der pharmazeutischen Industrie etwas stärker ist als der Chemie in Hessen. Und die ist etwas krisenresilienter, die pharmazeutische Industrie, gewesen. Jetzt komme ich zurück zu Ihrer Frage. Was erwarte ich mir? Also tatsächlich würde ich mir die Finanzministerin oder Finanzminister noch dazu schnappen und würde sagen, wir müssen an die Steuern ran, an die Unternehmenssteuern ran. Und warum sage ich das? Weil ich mir das nicht alleine ausgedacht habe, sondern weil tatsächlich auch das eine Forderung des VCI ist, dass man eine maximale Steuerlast für Unternehmen entwickelt, dass man die Unternehmenssteuer reformiert, um eben wieder diese vielbesprochene Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Und wir wollen ja alle Innovation, wir wollen eine Investition. Und ich erinnere mich zurück an meine Zeit, als ich so rund um die 20 war. Da gab es noch nicht so ausgefeilte Computerspiele, wie es die heute gibt. Aber es gab schon so auf MS-DOS-Ebene, sag ich mal, so schwarz-weiße Spielchen. Und da gab es auch eins. Ach, wie hieß das? Das hat ein Freund von mir immer gespielt. Und da ging es darum, er ist König, der Spieler ist König und hat ein Reich und muss jetzt seine Bürger glücklich machen. Also er muss Steuern nehmen, damit die ganze Infrastruktur aufbaut etc. Und er muss gut wirtschaften sozusagen. Und wenn er mehr Steuern nimmt, kann er natürlich mehr tun, also mehr Ausbau betreiben, aber es wandern ihm die Bürger ab. So war das zumindest in diesem Spiel, die Untertanen. Und das finde ich ganz lustig, dass ich da immer wieder drüber nachdenken muss, über dieses Spiel, dieses einfache Spiel, das aber so viel Wahrheit beinhaltet. Also diese Ausgewogenheit in der Politik, die ist wahnsinnig komplex. Ich habe extrem großen Respekt vor Politikern. Das ist wirklich, glaube ich, ein Job, der nicht immer richtig viel Spaß macht, auch aufgrund der schnellen Verurteilung in der Öffentlichkeit. Aber ich erwarte tatsächlich eine Unternehmenssteuerreform. Die ist wichtig und die führt auch dazu, dass wir das, was wir alles tun und leisten wollen, uns leisten können, weil die Unternehmen hier sich weiterentwickeln, andere sich ansiedeln, Ausbau stattfindet, Investitionsentscheidungen nach Deutschland kommen oder positiv für Deutschland getroffen werden. Daran hängen Arbeitsplätze, daran hängen Gehälter. Und das, glaube ich, ist für Deutschland im Moment unglaublich wichtig, dass man nicht das, was schon da ist, verteilt und denkt, ach, die blöden Reichen, die sollen noch mal mehr abgeben oder so, sondern immer denkt, was tragen die denn eigentlich zum Erfolg auch bei? Und wie kann ich mich dafür vielleicht auch als Gesellschaft bedanken, dass die die Ärmel hochkrempeln und sagen, ich gehe jetzt hier mal ins Risiko, ich baue hier was auf und dann sollen doch alle auch was davon haben. Mich ärgert immer diese Neiddebatte eigentlich, dass man sagt, ach, die haben so viel, die sollen doch. Und jetzt noch die, die gar nicht arbeiten müssen, sondern ihr Geld über Aktien verdienen, die sollen jetzt noch mehr abgeben. Man vergisst immer, was die schon alles abgeben, alle, alle.
Und also, alles schon versteuert ist alles mehrfach.
So, und das ärgert mich ein bisschen, das wird immer zu kurz diskutiert. Und öffentlich, im Fernsehen, in den Runden, da denke ich immer, wieso sitzt da nicht einer und sagt, überleg doch mal, was da eigentlich schon alles abgegeben wurde. Und ich finde, ein Unternehmertum ist großartig, darauf können wir doch stolz sein. Und wir haben auch in der chemisch-pharmazeutischen Industrie so unglaublich viele Mittelständler, die ihr Leben dem Unternehmen geben, da Freude dran haben, etwas zu tun, was zu entwickeln. Und die sollen doch auch was davon haben. Und was die aber für die Gesellschaft leisten, ist großartig. Und das sollte die Politik noch mehr vor Augen haben. Und zwar nicht nur immer der Mittelstand, sondern tatsächlich das Leben und Spüren und Atmen und entsprechend in Gesetze gießen. Das wäre etwas, das würde ich mir von einer neuen Bundesregierung sehr, sehr wünschen.
Eine schöne Sicht, eine schöne Fokussierung und auch ein Aufruf. Wir hatten ja mal einen Fraktionsvorsitzenden, der wollte die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Vielleicht bekommen wir dann auch die Steuerreform auf dem Bierdeckel in der nächsten Legislaturperiode. Wir werden sehen. Ich würde gerne noch ein weiteres Thema ansprechen, was auch uns als Unternehmen immer wieder beschäftigt und umtreibt. Das ist der Arbeits- und Fachkräftemangel. Das hat man jahrelang belächelt. Ist aber wirklich zu einem ernsten Problem herangewachsen. Man wurde immer vertröstet, dass man gesagt bekommen hat, mit der Migration werden wir diesen Fach- und Arbeitskräftemangel beheben. Jetzt haben wir eine massive Einwanderung nach Deutschland, aber das Problem ist nach wie vor nicht behoben. Was können wir tun? Die Unternehmen brauchen da auf jeden Fall auch die politische Unterstützung und die politische Rückendeckung.
Ja, also ich finde, da schließt sich der Kreis jetzt ganz schön zu den Themen, die wir schon hatten. Also wir hatten dieses Thema Bürokratie beispielsweise. Wir haben unglaublich viel Aufwand, um mit dieser Bürokratie zurande zu kommen. Es gibt unheimlich viele sehr gut ausgebildete Menschen in den Unternehmen, die sozusagen ihren Beitrag leisten, indem sie diese ganze Bürokratie in den Griff bekommen. Diese wahnsinnig gut ausgebildeten Leute sind alles Fachkräfte, die uns aber natürlich an anderer Stelle dann fehlen. Und wenn ich es schaffe, die Bürokratie einzudämmen, und Sie hatten das eben auch mit dem beispielsweise, das ist jetzt nicht in dem Sinne Bürokratie, aber das ist auch viel Aufwand, Steuererklärungen, Umsetzungen von allen möglichen Auflagen, die wir bekommen. Wenn ich das schaffe, in irgendeiner Form zu verschlanken, habe ich schon mal aus der Richtung sehr, sehr gute Fachkräfte, die das Unternehmen kennen, die schon im Unternehmen sind, die auf dem Markt wären, sich vielleicht neue Arbeitsplätze suchen könnten, die sofort dazu beitragen könnten, dass ich weniger Fachkräftemangel habe. Zweiter Punkt ist sicherlich immer dieses Thema Vereinbarkeit, Familie, Beruf. Bin ja nun auch selbst Mutter von zwei Söhnen, die 19 und 22 sind. Die waren ja nicht schon immer so groß. Die sind ja irgendwann auch mal sehr klein gewesen. Und ich war damals noch selbst als Unternehmerin im pharmazeutischen Unternehmen. Und es war gar nicht die Frage, ob ich jetzt in Elternzeit gehe lang oder so. Ich glaube, ich war 4 und 5 Monate raus aus dem Job und dann wieder zack drin. Und hatte Gott sei Dank ein extrem gutes Netzwerk, um das zu organisieren. Aber das war natürlich auch ein bisschen mein Glück, dass ich das hatte. Das kann nicht jeder so aus dem Ärmel schütteln. Ich habe jetzt Großeltern beiderseits sozusagen im Umkreis von 8 Kilometern und verschiedene andere Hilfen mir ermöglichen können. Das kann nicht jeder. Und ich weiß, dass viele gerne arbeiten wollen und auch jetzt gar nicht so das Kind um 7 abgeben, um 19 Uhr abholen. Um Gottes Willen, das soll so auch gar nicht sein. Aber die Möglichkeiten zu schaffen, dass junge Eltern arbeiten können, Teilzeit, 30%, 70%, 60%, was auch immer, alles, was halt, wo der Bedarf da ist. Aber dass die Kinder gut versorgt sind und fröhlich versorgt sind und qualitativ einfach sehr hochwertig versorgt sind, das ist, glaube ich, etwas, da können wir auch nochmal Fachkräfte finden. Und dann tatsächlich Anerkennung von Qualifikationen von ausländischen Fachkräften. Da sind aber auch alle dran, das ist unser Schwesterverband, ich sage immer Schwesterverband, Hessen Chemie Arbeitgeberverband, die kümmern sich ja um diese ganzen sozialrechtlichen Themen, Tarife, Arbeit, Ausbildung. Und da weiß ich, da sind die auch heftig dran und diskutieren mit allen, die sie dazu brauchen, wie man das besser möglich machen kann.
Aber um sich ehrlich zu machen, muss man sagen, wir müssen sie erstmal qualifizieren. Es ist ja so eine politische Illusion zu sagen, alle qualifizierten Facharbeiter aus dem Ausland kommen zu uns. Das ist ja nicht der Fall.
Das stimmt.
Wir brauchen schon einen langen Atem. Das kostet auch Geld und ich finde auch notwendig, dass wir das ausgeben. Aber wir dürfen uns hier nicht ständig in die Tasche lügen. Wir müssen diese neuen Bürgerinnen und Bürger hier im Land qualifizieren und in den Arbeitsmarkt bringen.
Unbedingt. Also wir haben da, glaube ich, schon großes Potenzial. Ich finde es auch schade, dass da so viel Angst geschürt wird. Es passieren immer schreckliche Dinge, die dann auch in der Presse natürlich ihre Kreise ziehen oder die dann sehr heiß diskutiert werden. Und es gibt schreckliche Menschen überall, in jeder Gesellschaft. Aber ich glaube nicht, dass wir uns so angstvoll verhalten sollten in der Gesellschaft, sondern wir sollten überlegen, wie können wir Leute, die zu uns kommen, auf legalem Wege zu uns kommen. Das ist absolut richtig. Also ich bin auch kein Fan von illegaler Migration. Sowohl nicht für die, die kommen, als auch für die, die da sind und zuschauen. Es sollte viele gute Möglichkeiten geben, legal einzuwandern in Länder, die eben Arbeitskräfte brauchen. Man sollte sich mit viel Respekt begegnen und man glaube ich, könnte dann viel besser Menschen aus dem Ausland integrieren, wenn man ihnen auch direkt etwas anbieten könnte. Und das Problem ist im Moment, wir können, wenn jemand illegal zu uns kommt, erstmal wenig anbieten. Und die Menschen einzeln haben alle ihre Gründe, warum sie kommen. Da will ich jetzt auch gar nicht sagen, das ist ein guter, das ist ein schlechter Grund. Die haben ihren Grund, die ziehen los und suchen ihr Glück. Nichtsdestotrotz müssen wir uns sozusagen an Regeln halten. Und ich glaube es schon, dass wir besser werden könnten bei der Migrationspolitik, dass man sagt, wir brauchen Leute, wir bieten denen was an, wir können die hier auch ausbilden. Wir merken das ja, also ich spreche auch mit einigen Bekannten, die Handwerksbetriebe haben oder ähnliches, die sagen, sie finden ja kaum Auszubildende mehr. Die gehen nach einem Jahr und sagen, ich habe jetzt doch keinen Bock mehr oder so. Mhm. Also scheint wirklich schwierig zu sein und vielleicht sind manchmal wir so satt und andere sind noch so hungrig und die würden das so gerne machen und die würden dann auch mit gutem Beispiel vorangehen. Mhm. Ich habe da keine Lösung, aber ich glaube, dass wir das, wenn wir das gut reguliert, aber menschlich angehen, dass wir da besser werden können.
Aber ich teile Ihre sachliche und objektive Einordnung zu diesem wirklich schwierigen Themenkomplex. Aber ich glaube, das ist notwendig. Man muss das ganz objektiv sehen und wir müssen uns einfach den Realitäten auch stellen. Und dazu gehört eben auch, dass dann die politischen Rahmenbedingungen für jede Seite entsprechend auch gesetzt werden. Mhm. Liebe Frau Lockel, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, möchte ich nochmal versuchen, mit Ihnen einen kleinen Blick in den derzeitigen und den nächsten Bundestag zu werfen. Wir haben in diesem Bundestag eine Vielfalt an Parteien, an Fraktionen. Ich komme aus einer Zeit, da gab es noch 3 Fraktionen im Deutschen Bundestag. Da waren natürlich die Mehrheitsverhältnisse relativ einfach. Inzwischen haben wir 5, 6, 7, vielleicht auch irgendwann 8 Parteien im Bundestag vertreten. Und es gibt eine Partei, die ja immer wieder auch für extreme Diskussionen sorgt, die AfD. Die AfD, wird oft vergessen, ist eine Partei, die ursprünglich einmal von Unternehmern und Medienvertretern, von namhaften Unternehmern und Medienvertretern gegründet wurde. Ich sage nur Professor Lucke, der ehemalige BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel oder der FAZ-Herausgeber Herr Adam, die haben diese Partei gegründet. Und diese Partei hat sich in den letzten Jahren ja in allen Bereichen, sei es auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene und auf Europaebene, ja man muss schon sagen, fast etabliert. Sie haben starke Zugewinne. Das mag einem gefallen oder nicht, aber sie haben starke Zugewinne und das ist ja eine Entwicklung, die wir in ganz Europa sehen. Schauen wir nach Österreich, in Ungarn, in Belgien, in den Niederlanden, überall haben wir diese starken Kräfte rechts und links. Wie kann man mit diesem Thema AfD und wie sieht auch die Wirtschaft das, wie können wir solche Kräfte bekämpfen oder müssen wir solche Kräfte stärker integrieren, auch in die politische Willensbildung? Ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo man es nicht mehr negieren kann. Wie sehen Sie das? Ich finde, die Wirtschaft ist da ein bisschen zurückhaltend in dieser Thematik. Ich höre da relativ wenig und würde mir manchmal auch eine klare Aussage wünschen.
Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Fun Fact vielleicht dazu auch noch, ich bin Österreicherin. Ich wähle in Österreich, okay. Ich darf in Deutschland gar nicht wählen. Ich möchte aber die deutsche Staatsbürgerschaft jetzt schon langsam, aber sicher mal beantragen. Aber irgendwie kam ich dazu noch nicht. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, es macht ja fast auch nicht so richtig viel Spaß, irgendwie dieses Jahr zu wählen. Insofern vielleicht zur nächsten Bundestagswahl dann. Tja, also, wie geht man mit der AfD um? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich denke da auch fast täglich drüber nach, was ich davon halten soll, wie man diese Problematik angehen soll. Ich glaube, die AfD ist wirklich eine sehr komische Partei. Komisch deswegen, weil sie sagen, wo sie eigentlich herkam. Da gab es ein paar sehr gebildete, sehr wirtschaftsorientierte Menschen, die gesagt haben, wir haben keine Lust mehr auf dieses Alternativlose, was Angela Merkel da häufig in den Raum gestellt hat. Sie hat gesagt, für sie war es einfach so, es ist alternativlos. Das ist auch eine persönliche Einstellung, die ich nachvollziehen kann. Sie sagt, für mich gibt's nur den einen Weg. Der ist für mich so klar, den müssen wir gehen. Das Problem in der Demokratie ist allerdings, und sie ist ja auch eine große Demokratin und war als Kanzlerin auch eine große Demokratin, aber sie hatte irgendwann, glaube ich, keine Lust mehr auf diesen politischen Diskurs so. Und jetzt sagt man, ist alternativlos, dann hängt man natürlich, sag ich mal, viele Leute einfach ab. Es ist ja wie so eine Diskussionsverweigerung. Ich hatte vorhin auch, als sie mich fragten, was ich gar nicht leiden kann, Ignoranz. Das ist jetzt nicht Ignoranz, aber in einer gewissen Form eine Verwandte von Ignoranz vielleicht, wenn ich immer sage, darüber diskutiere ich jetzt nicht mehr oder das ist jetzt einfach schon beschlossen und das werde ich jetzt so verkünden. Man hängt viele Leute ab und überlegen sich halt so, wo finde ich mich jetzt eigentlich wieder? Ich habe keine Lust mehr, in diesem Spektrum mich zu bewegen, wo ich mich gar nicht wiederfinde. So. Und damals gründete sich dann die AfD und da gab es ein paar Leute, die gesagt haben, so, wir sind jetzt hier, hinterfragen jetzt den Euro und wie das alles hier läuft und diese schnelle Europaerweiterung. Und die waren sehr unzufrieden mit der Politik. So. Und dann haben sich da andere draufgehängt, die vielleicht aus einer ganz anderen Ecke kamen, die eher so völkisch-nationalistisch, identitär unterwegs waren, die gedacht haben, ach, das mit der NPD ist jetzt eine olle Kamelle, das ist ja verbrannt irgendwie, da können wir nur noch in unseren Vereinskellern heimlich sozusagen mit den Waffen rasseln. Aber jetzt kommt da eine neue Partei und die ist ja auch kritisch, die sagen, ja, das ist ja blöd mit diesem Europa und diesen ollen Grenzen, die jetzt nicht mehr national gezogen sind oder zumindest nicht mehr national geschützt sind, da haben wir keinen Bock drauf. Und die haben sich dann im Prinzip da eingeklinkt. Und dann haben sich immer mehr von den Gründern ausgeklinkt und plötzlich war das eine ganz andere Partei. Ja, und jetzt ist es ja immer so die Frage, Henne oder Ei, sind die so komisch, weil keiner mehr mit ihnen redet? Oder redet keiner mehr mit ihnen, weil sie so komisch sind?
Schöne Beschreibung.
Und komisch ist jetzt, ich versuche es jetzt echt ein bisschen mit Humor zu sehen, es ist alles tragisch, das weiß ich. Es ist auch nicht für viele Menschen gar nicht lustig, weil viele Menschen wahnsinnig große Angst vor der AfD haben, gerade wenn man Migrationshintergrund hat etc. Das kann ich auch gut nachvollziehen und da hört dann auch der Humor bei mir auch auf tatsächlich. Inakzeptabel, gerade einige Landesverbände. Und da verstehe ich auch die anderen Landesverbände oder eine Alice Weidel nicht, wenn sie dann sagt, ja, der Herr Höcke ist zwar auch mal ein bisschen so schräg, aber der ist halt sehr erfolgreich und deswegen arbeite ich mit dem jetzt zusammen.
Der ist ein Nazi, muss man deutlich sagen.
Der ist inakzeptabel und für mich auch, also wirklich, wirklich nicht zurückzuholen von seinem Trip. So. Und eine Alice Weidel hat eine exzellente Ausbildung. Wenn sie nicht gerade auf dem Parteitag spricht, kann sie auch manchmal Sachen sagen, die auch CDU-Politiker, FDP, SPD beispielsweise sogar auch sagen könnte. Das ist jetzt gar nicht das Problem. Aber insgesamt, man muss sich halt gucken, mit wem man sich ins Boot setzt. Und sobald man sich eben mit Leuten ins Boot setzt, die nicht akzeptabel sind, fällt man aus meiner Sicht halt leider dann auch raus aus dem Kanon. Aus dem demokratischen Kanon. Und das ist für mich dann deswegen so, dass ich dann gar nicht mehr einzelne Personen bewerten möchte oder einzelne Kompetenzen, die haben. Da gibt es kompetente Menschen in dieser Partei tatsächlich. Aber die haben sich eben ins Boot gesetzt mit Antidemokraten, mit Leuten, die nur ihr Wohl und ihr Heil suchen. Und das ist für mich dann inakzeptabel. Ja, jetzt haben ja einige Wirtschaftslenker und Lenkerinnen sich schon sehr deutlich gegen die AfD positioniert in den letzten Monaten. Vielleicht sogar noch eher letztes Jahr. Jetzt im Moment höre ich nicht mehr so viel, aber das ist wahrscheinlich auch diese Grace Period, die im Moment ist, dass die Leute sich nicht mehr so äußern jetzt zu einzelnen Parteien. Haben sich sehr stark geäußert, haben gesagt, AfD geht gar nicht und so weiter. Die Frage ist nur, kann man sozusagen mit diesem geht gar nicht, mit diesem Stoppschild agieren, wenn der Bürger doch sagt, ich will die aber. Weil die sagen mal, wo es lang geht, die haben so diese verstanden, dass man diese Stammtischparolen auch mal rausklotzt und dann sagen die, so, jetzt sagt's endlich mal jemand. Die kommen ja irgendwie an. Mhm. Und ich kann ja die Parteifunktionäre ablehnen, aber was mache ich mit den ganzen Wählern? Sind das jetzt alles Nazis oder Faschos oder wie auch immer ich sie titulieren möchte? Oder sind da ganz viele dabei, die sagen, ich habe jetzt die Schnauze voll von dem aktuellen Politikstil oder von diesem Streit? Man sagt ja immer, dieser Streit in der Ampel, das hat alle wahnsinnig genervt. Oder muss ich die irgendwie anders wieder einsammeln? Es ist, ich glaube, wir kommen um die Auseinandersetzung nicht herum. Ich hoffe, dass dieser Trend, dieser Rechtsruck, den wir in Europa haben, dass der sich schnell wieder reguliert. Aber es ist wie so ein Pendel, Sie kennen das, ne? Es schlägt einmal zu weit in die eine Richtung aus und dann kriegt man diese Gegenbewegung. Mhm. Und ich glaube, wir sind jetzt ganz heftig in dieser Gegenbewegung. Ich hoffe, dass wir ganz schnell wieder rauskommen, weil dieses zu links, zu rechts ist alles nicht gut. Der Mensch neigt doch dazu zur Mitte, sag ich mal, wenn er sich gut und sicher aufgehoben fühlt. Und wir müssen, glaube ich, diese Sicherheit herstellen. Das haben die Parteien auch festgestellt. Es ist oft ein mangelndes Sicherheitsgefühl, das dazu führt, dass die Leute sich dann extremen Parteien anschließen, egal ob links und ob rechts. Und ich wünsche mir von allen Parteien, demokratischen Parteien, dass sie sich ganz intensiv damit auseinandersetzen, wie kann ich denn die Kuh vom Eis bekommen? Also wie kann ich den Leuten dieses Sicherheitsgefühl wiedergeben? Und dann kommen die Menschen auch wieder zusammen. Und im Moment haben wir das Auseinanderdriften. Und deswegen, wir hatten Social Media vorhin auch, eine scheußliche Sprache, ein schrecklicher Art und Weise miteinander umzugehen. Das ist eine Verrohung der Sitten. Und davon müssen wir wegkommen.
Und es ist ja, wie Sie gerade gesagt haben, es ist ja kein rein deutsches Phänomen oder Problem.
So ist es.
Es ist ein europäisches, es ist ein weltweites Problem, wenn wir über den Atlantik schauen nach Amerika, aber nehmen wir nur Europa. Es ist teilweise erschreckend, denn Frankreich ist Marine Le Pen zum zweiten Mal in der Stichwahl diesmal knapp gescheitert. Also ich glaube, das wird Deutschland auch nicht alleine lösen. Es ist ein europäisches Problem aus meiner Sicht auch. Ja, da müssen die europäischen Demokraten sich sehr genau überlegen, wie kann ich diese Partei bekämpfen, ohne aber auch die Wähler immer zu verunglimpfen. Jeder Wähler hat das Recht, so zu wählen, wie er möchte. Das gehört ja aber zu uns, zum Wahlrecht dazu. Es wird ja nichts vorgeschrieben. Ja. Über das Thema AfD könnten wir einen separaten Podcast machen. Zum Schluss, liebe Frau Lockel, wir bei Engelhardt, wir haben einen Claim und einen Anspruch.
Engelhardt, Gesundheit bedeutet die Welt für uns.
Was bedeutet Gesundheit für Sie persönlich?
Gesundheit bedeutet die Welt für mich. Sie haben da einen sehr, sehr schönen Satz kreiert und es ist tatsächlich so, das fällt ja meist nur dann auf, wenn sie in Gefahr ist. Tatsächlich. Deswegen tun sich auch viele mit Prävention so schwer. Ich habe jetzt gerade in der Familie auch eine Herausforderung, die aber managebar ist auf alle Fälle, aber wo eben Gesundheit in Frage gestellt ist, gerade aktuell bei einer mir sehr wichtigen Person. Und da merkt man plötzlich, oh wei, oh Gott. Und dann denkt man auch, hoffentlich passiert da nichts. Oder man denkt sich, hätte man doch vielleicht früher mal und so weiter. Und ich glaube, dadurch, dass Gesundheit die Welt für uns bedeuten sollte, alle, sollten wir ganz viel in Prävention auch gehen. Und ich sehe das bei meinen Söhnen teilweise schon, dass die da schon ganz schön weit sind. Also, dass die sich Gedanken drüber machen, was tut ihnen gut, was tut ihnen nicht gut. Und ich glaube, da wächst eine ganz andere Generation jetzt heran, die auch mal sagen, nö, Alkohol habe ich jetzt eigentlich, nö, brauche ich jetzt gar nicht. Ist ja nicht so gut für mich oder so. Es gibt auch die anderen, es gibt alles, ganze Breite. Aber ich finde das ganz gut und da freue ich mich drauf, auf das, was da sozusagen heranwächst. Und das kann ich jedem nur zurufen, so alles in Maßen. Also ich bin auch kein Extremist bei irgendwas. Aber alles in Maßen, glaube ich, genießen, da kommt man relativ weit und da bleibt man hoffentlich sehr gesund. Also was wir beeinflussen können, was nicht schon genetisch angelegt ist, was wir beeinflussen können, sollten wir bestmöglich tun und dabei fröhlich bleiben aber und das Leben genießen. Und ja, Gesundheit bedeutet wirklich die Welt für uns alle.
Ja, liebe Frau Lockel, Geschäftsführerin vom VCI Hessen, herzlichen Dank für Ihren Besuch hier in unserem Podcast-Studio und vor allem herzlichen Dank für Ihre Einschätzung zur bevorstehenden Bundestagswahl. Und ich glaube, wir können beide alle aufrufen, ganz wichtig, wählen zu gehen.
Ja, gehen Sie bitte wählen. Ich kann es nicht.
Vielleicht irgendwann. Ja. Herzlichen Dank, Frau Lockel. Alles Gute Ihnen und vor allem auch Ihrem Verband. Und danke für die stetige Unterstützung. Herzlichen Dank.
Ihnen auch. Vielen Dank.
Gesundheit bedeutet die Welt für uns. Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast. Der Podcast für Gesundheitsmacher. Jetzt die Glocke drücken und keine Folge verpassen. Ein All Ears on You Original Podcast.